In meinem Buch Gesund sterben, das ist möglich, beschreibe ich, wie Sie chronisch gesund werden und bleiben. Denn unsere Sinne werden heutzutage mit Informationen aus den unterschiedlichsten Kanälen überflutet, wodurch unsere Gesundheit nachhaltig geschädigt werden kann. Sie erhalten in meinem Buch wertvolle Tipps, wie Sie die Informationsflut, die Sie über Ihre Sinnesorgane aufnehmen, gezielt als Medizin für sich nutzen können, um Ihren Weg in die chronische Gesundheit zu starten.
Das Buch Gesund sterben, das ist möglich von Jutta Suffner. Jetzt überall im Buchhandel.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Blue Antox, dem Besten aus der wilden Blaubeere für Ihr Wohlbefinden.
Jutta Suffner. Gesundheitsimpulse für ein starkes Immunsystem.
Hallo liebe Freunde der chronischen Gesundheit. Ich freue mich heute sehr, dass sich der liebe Karl Hartner Zeit genommen hat. Er ist seit mehr als 3 Jahrzehnten Arzt und was ich ganz spannend finde, er forscht in der Ursachenmedizin, ganzheitlichen Medizin, orthomolekulare Medizin, Ernährungsmedizin, Umweltmedizin, also ein Riesenspektrum in seiner Praxis. Und einen Satz fand ich so toll, den er auch zusammen mit seiner Frau bei seiner Online-Akademie stehen hat. Lerne mit uns, was es heißt, gesund auf allen Ebenen zu sein. Und ich glaube, das ist die Zukunft der Medizin. Und deswegen wollen wir uns heute mal über 3 spannende Themen unterhalten. Aber zunächst erstmal, lieber Karl, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, ich bedanke mich, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung zu diesem Interview, weil Aufklärung ist wichtig.
Ganz genau. Und deswegen haben wir gesagt, wir starten einfach mal mit Prävention. Kann das sein, dass es der Schlüssel in die chronische Gesundheit ist? Denn ich habe heute Morgen noch mal ein bisschen nachgeschaut und bin immer wieder entsetzt. 40% der Deutschen haben eine chronische Erkrankung. Und selbst bei den bis zu 14-Jährigen hat schon jeder 5. eine chronische Erkrankung. Und du bist nun mal sehr erfahren in Praxis, in Medizin, auch in Krankenhäusern gearbeitet. Wie ist denn da so dein aktueller Stand? Ja, wo siehst du, oder wo laufen wir gerade hin? Oder wo laufen wir vielleicht gegen?
Wo laufen wir gegen vielleicht schon eher, ja, genau. Also die Zahlen sind ganz erschreckend. Ich verfolge das ja schon seit seit 30 Jahren. Gehe ich jedenfalls auf Kongresse, auf Ärztekongresse, wo immer wieder solche Zahlen gezeigt werden, in den neuesten Studien. Und dass Krebs, Diabetes, Autoimmunerkrankungen und neurodegenerative Erkrankungen zum Beispiel, aber auch die weiteren Zivilisationserkrankungen, die da noch dranhängen, wie Migräne, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Beschwerden und so weiter, wahnsinnig zunehmen, also die Inzidenz, sagt man da, nimmt zu, ja. Und das kann man einfach mal in Studien nachlesen. Ich weiß noch, dass vor 20 Jahren habe ich mal einen Vortrag über Allergien gehalten. Auch hier ist damals schon die Inzidenz ganz arg angestiegen und das wird immer mehr, das wird nicht wieder weniger, die Kurve geht nicht wieder runter, geht immer höher, ja. Und zwar ist auch nicht stetig, sondern eher so, zack, nach oben, schießt sie in den Himmel. Und das ist wirklich bedenklich. Und ich sehe es eben bei meinen Patienten. Ich mache ja mit meinen Patienten immer ein ausführliches Labor, also das darüber hinausgeht, über das normale schulmedizinisch evidenzbasierte, leitliniengetreue Labor, sondern wir gucken schon ein bisschen genauer nach. Und wir gucken ein bisschen über den Tellerrand, was natürlich auch gar nicht so von vielen Ärzten oder auch weiteren Leuten gewollt ist, weil wir schauen ja auch den Ernährungszustand mal an. Das ist schon mal die Basis. Und zur Ernährung gehört natürlich auch das Vitamin C und Konsorten. Die Vitamine, Mineralien, Spurenelemente gehört hier dazu, aber auch die Fettsäuren. Wir schauen uns die Fettsäuren ganz genau an, auch Omega-3, Omega-6-Fettsäuren und so weiter. Und wir sehen hier in Bezug jetzt zu dem genannten, dass die Erkrankungen so in die Höhe schießen, immer katastrophalere Werte, ganz einfach. Und ich mache das seit 25 Jahren jetzt, bin jetzt in einer eigenen Praxis seit fast 20 Jahren niedergelassen und ich sehe einfach den Verlauf. und bin auch mit vielen Laboratorien in enger Verbindung und gebe für diese auch Fortbildungen im therapeutischen Bereich. Also sprich, ich komme an die Daten auch ran, das ist auch hochspannend. Aber was wir alle, ne, die Fachleute hier sehen, sind wirklich immer katastrophalere Werte. Die Vitamine, Mineralien, Spurenelemente werden immer schlechter, wenn man die testet im Labor. Aber auch die Hormone werden immer schlechter, das Hormonsystem. Was ganz bedenklich ist, das Immunsystem, was wir auch testen im Labor, wird immer schlechter. Also wir sehen ganz häufiges Immunsystemwerte wie von HIV-Kranken. Ich habe ja auch viele HIV-Kranke schon behandelt in den letzten vielen Jahren. Und wenn ich die jetzt vergleiche, haben wir es von in Anführungszeichen halbwegs gesunden Menschen, die kein HIV haben, die gleichen Werte. Das spricht auch Bände. Da kann man sich mal überlegen, warum. Wir haben eine viel höhere Entzündungsrate in den Laboratorien, also diese chronischen Silent Inflammations, also die chronischen Entzündungen, die nehmen dramatisch zu. Und das hat alles seine Gründe. Und deswegen ist Prävention oder auch die richtige ursächliche Therapie immer wichtiger. So, weil daraus entstehen nämlich die Erkrankungen. Die Frage ist natürlich jetzt, was ist das? Wo liegen die Ursachen? Was kann man therapeutisch machen?
Und daran merken wir ja schon, wenn jetzt ein Patient zu dir kommt, du gehst natürlich ganz anders vor als, ich sag mal, ein normaler Therapeut. Das heißt, dir reicht kein kleines Blutbild aus oder ein großes Blutbild, sondern du schaust auf jeden Fall noch differenziert. Wenn jetzt jemand hier zuschaut und sagt, Mensch, was könnten Sie uns denn empfehlen? Unser Arzt sagt, naja, ein kleines Blutbild, großes Blutbild reicht doch aus. Was könnten wir dem entgegnen? Also schon direkt. Was für einen Tipp hättest du, um zu sagen, okay, um ein paar dezidiertere Werte zu haben, bestehen Sie darauf, noch den und den und den Wert einzufordern?
Das ist nicht so einfach, leider. Weil die Labordiagnostik selbst, ich rede jetzt nur von der Labordiagnostik, also sprich Labor, beim Patienten ist Blut,
ja.
Sputum, also Spucke auf Deutsch, Urin und Stuhl. Das wären mal die Dinge, die wir im Labor testen, ganz regelmäßig. Und dann haben wir hier einen ganzen Komplex. Also ich mache ganz viele Fortbildungen und ich mache auch eine Therapeutenausbildung für Ärzte, Heilpraktiker und weitere Therapeuten. Die geht über ein Jahr in der Diagnostik und Therapie. Also das ist doch sehr, sehr aufwendig. Aber dann lernt man es auch mal richtig, ne, aus der Erfahrung, die ich sammeln durfte. So, es ist zu komplex. Was ich eben dann sage, okay, wir brauchen die Mineralien, Vitamine, Spurenelemente. Dazu gehört natürlich auch das ach so wichtige Vitamin D. Auch dieses muss richtig getestet werden. Nicht nur das 25 OH, sondern auch das 1,252 Hormon D und auch der Quotient, das mal Minimum. Das muss auch richtig dann ausgewertet werden. Und jetzt sind wir schon an dem Punkt. A, wissen die meisten Ärzte, ist keine Kritik, die wissen es einfach nicht, die können andere Sachen gut, aber sie kennen sich mit den Laborwerten nicht aus und sie können auch es nicht mit einer Oxidation oder einem nitrosativen Stress umgehen oder wie lese ich es, die Vitamin D-Werte richtig heraus und beurteile die auch richtig. Und ich spreche von Vitamin D-Werten. Das ist nämlich, es wird auch häufig falsch gemacht. Das muss man auch mal ein bisschen kritisieren. Und wie setze ich das gesamte Puzzle zusammen? Wenn ich von Nahrungsmittelunverträglichkeiten spreche, die eine chronische Entzündung machen oder von chronisch reaktivierten Herpesviren oder Influenza-Viren oder Coronaviren, die wir alle im Labor so testen und es dann validieren können, da kennen sich viele Ärzte gar nicht mit aus. Das ist jetzt, wie gesagt, keine Kritik. Das ist halt mein Spezialgebiet. Der andere, der kann halt gut sonografieren oder operieren oder weiß Gott. Oder kennt sich mit der Pharmakologie gut aus und kann schön Rezepte verschreiben. Ja, ist eben so. Das ist also schwierig, zum Arzt zu gehen und sagen, ich möchte es auch so ein Labor wie der Hartner das da macht. Oder das Labor Biovis oder Ganz Immun oder IMD oder weiß Gott, wie die Labore das da machen, die sich darauf spezialisiert haben, dann ist der überfordert. Da muss der Betroffene bitte zu einem Arzt oder einem Heilpraktiker, das geht hierzulande auch, gehen, der Ahnung von der zum Beispiel orthomolekularen oder mitochondrialen Medizin hat. Und da Und wie gesagt, ich gebe da riesengroße Ausbildung. Es geht über mehrere Wochen, also es geht über mehrere Monate, allein in der Labordiagnostik.
Aber daran sieht man ja auch mal wieder, wie komplex die ganze Geschichte ist. Ja. Also das heißt, wenn jemand mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung zu dir kommt, dann ist das eine ganz andere Baustelle, als wenn er sagt, ich habe ein Hashimoto. Und einfach nur mal, dass man den Zuschauern auch sagt, wir können das nicht nach einem Schema F machen, sondern jeder Patient ist individuell. Und nach dieser Individualität heißt es, die Menschen zu behandeln.
Und es wird immer schwieriger. Wenn du sagst Hashimoto oder chronische Darmentzündung, vielleicht haben die meisten beides, also ein Reizdarm und ein Hashimoto, weil das zusammenhängt. Also ein Reizdarm, der über längere Jahre besteht, kann eine Hashimoto-Thyreoiditis auslösen mit Triggern. Warum und wieso? Wenn ich das jetzt hier ausführen würde, da brauche ich vielleicht 20 Minuten dazu. Es ist tatsächlich, die beiden Zusammenhänge sehr, sehr eng sind, sehr komplex sind, würde ich sagen. Und das ist dann die Kunst, das herauszudiagnostizieren in der Diagnostik selbst, die Zusammenhänge zu erkennen und dann ursächlich zu behandeln. Weil ich behandle eine Hashimoto-Thyreoiditis, das haben ganz viele Menschen, heilend, also ursächlich. Und ich habe auch schon eine Hashimoto-Thyreoiditis, also schon mehrere heilen können. Und da sagen die, das sagt der Schulmediziner, Moment mal, es sind aber Antikörper da gegen die Schilddrüse. Das kann nicht sein. Die kann man nicht heilen. Das stimmt aber nicht. Wir haben es im Labor danach gewiesen. Die Antikörper sind weg. Die Entzündungsfaktoren sind weg, sind runtergegangen. Die Schilddrüse funktioniert wieder. Habe ich schon geschafft. Und viele Kollegen von mir, die so arbeiten wie ich. Es ist aber, jetzt kommt es mit der Prävention, je früher, desto besser. Wenn die Patienten das schon seit 20 oder 30 Jahre lang haben und dann schon sehr viele Medikamente eingenommen haben gegen ihre einzelnen Symptome und Erkrankungen, dann wird es immer schwieriger. Dann kann man nicht mehr, da kann man vielleicht noch so Schadensbegrenzung noch machen, aber mehr nicht. Ja.
Und ich glaube, das ist es letztendlich, das Wort Eigenverantwortung. Das sollte immer mehr in den Vordergrund treten, weil wir hatten uns heute vor unserem Gespräch über eine Geschichte unterhalten. Ich weiß nicht, ob du da kurz was zu sagen möchtest, dass eben unter, ich will es nicht Medikamente nennen, sondern Information, sprich Homöopathie oder andere Dinge, die eine positive Information auf energetischer Ebene in unseren Körper bringen, da natürlich ganz viel drehen dürfen. Und das sind aber Dinge, die heute ja nicht mehr so gerne gesehen sind, aus welchen Gründen auch immer, und dass die Menschen eher dazu verleitet werden, greift mal zu einer Chemie, dann habt ihr keine Schmerzen mehr, dann könnt ihr weiterarbeiten. Und vielleicht macht es nochmal Sinn, dieses Bewusstsein zu schärfen, Leute, Chemie hat mehr Nebenwirkungen als die Natur oder eine Informationsmedizin.
Ja, also das ist natürlich ganz wichtig. Wichtig ist schon mal zu sehen, dass ich jetzt mit einer integrativen Medizin behandle. Also ich habe hier die ganzheitliche Medizin, die nicht die Schulmedizin darstellt, und hier die Schulmedizin. Schulmedizin ist Pharmakologie und Chirurgie. Mhm. Das ist Schulmedizin. Warum ist man so mal ganz salopp zu sagen? Die ganzheitliche Medizin ist alles andere. Das ist von der Homöopathie bis hin zur Osteopathie, traditionelle chinesische Medizin, Ernährungsmedizin, kneippsche Anwendung, weiß Gott was. Da gibt's physikalische Anwendungen, Magnetfeldtherapien, ich kann da ganz, ganz, ganz viel nennen, okay? So, die sollte man integrieren. Immer akut darf ruhig mal ein Schmerzmittel eingenommen werden, oder wenn jemand eine starke eitrige Mandelentzündung hat, dann darf der natürlich ein Antibiotikum bekommen. Aber danach sollte man gucken, warum hat er überhaupt eine eitrige Mandelentzündung bekommen, das ist nämlich nicht normal. Das haben unsere Vorfahren so nicht bekommen, wie wir sie heutzutage bekommen. Und warum? Und was kann man machen, dass der die nicht mehr bekommt, ohne Antibiotika? Das ist dann die weitere Behandlung. Also akut darf mal was gegeben werden. Und das mache ich auch. Ich habe in der Notfallmedizin gearbeitet, im Krankenhaus und später auch noch während meiner Praxiszeit. Da habe ich häufig Cortison oder Ähnliches mal geben müssen, bis hin zum Morphium. Es war alles drin. Das war Notfallmedizin. Aber ich habe diesen Patienten dann gesagt, die ich da notfallmäßig behandelt habe, bitte gehen Sie mal zu einem ganzheitlichen Arzt oder Heilpraktiker und lassen Sie mal danach schauen, warum und wieso. Und viele haben das dann auch gemacht, die meisten nicht, aber viele haben es gemacht. So, Das war das Erste. Das Zweite ist, wir haben natürlich hier auch verschiedene, ich bearbeite immer verschiedenen Ebenen. Also wir haben die ganz normale chemische Ebene. Die chemische Ebene wäre zum Beispiel, wir geben ein Medikament, das wirkt dann schmerzstillend, weil es irgendetwas blockiert. Gell? Das blockiert zum Beispiel die Zyklooxygenase, das wäre dann Ibuprofen oder Paracetamol etc. Ja? Das wäre eine Blockade, die blockieren was. Und wir können das auch zum Teil mit Pflanzenheilkunde machen. Auch Pflanzenheilkunde kann blockieren, kann chemisch wirken. Aber das wirkt dann wenigstens auf einer natürlicheren Ebene. Die Pflanzenheilkunde. Da muss dann natürlich sich der Arzt mit der Pflanzenheilkunde auskennen. Das wird schon mal im Medizinstudium nicht gelehrt, noch in der Facharztausbildung nicht. So, dann muss er sich selber beibringen, muss selber Geld ausgeben und auf Fortbildungen gehen. Dann geht es weiter, dann haben wir natürlich noch ganz viele weitere Möglichkeiten. Ich war auf einem Krebskongress 2011 in München, also auf einem Krebskongress in München 2011. Und da hat ein Arzt gesprochen, der war 91 Jahre alt. Ich schätze mal, dass der heute nicht mehr lebt, sonst wäre er weit über 100. Und innerer Mediziner. Und der hat gesagt, hier schaut euch mal an, der Hörsaal war knallevoll mit Ärzten, es war ein Ärztekongress. Schauen Sie mal hier, so viel kostet eine Chemotherapie. Aber es wird nichts für das Immunsystem getan. Die Chemotherapie macht das Immunsystem kaputt. Sie kann mal wirken zu so und so viel Prozent. Da gibt es Studien, wie in so viel Prozent eine Chemotherapie wirken kann bei Krebs. Aber wir müssen immer noch etwas tun für den Patienten selbst, für sein Immunsystem zusätzlich. Und dann hat er gesagt, hier die Thymustherapie. Die Thymustherapie ist immer mal das Wichtigste, weil die Thymusdrüse hier, die prägt ja unsere T-Zellen. Und die geht im Laufe des Erwachsenenalters, lässt die nach, die geht richtig kaputt, kann man sagen. Und er hat gesagt, das ist der Goldpfeiler in der Immuntherapie, die Thymustherapie. Das weiß ich noch, wie der das gesagt hat. Und der ehemalige Bundesgesundheitsminister, sagt man, glaube ich, ja, mit S fängt er an, Finger, ja, der ehemalige, nicht der jetzige, der hat uns die Thymustherapie verboten. Jedenfalls die ich benutzt habe. Thymus-Proteinpräparate. Verboten. Die gibt es jetzt nicht mehr. Wir haben es dann als zum Trinken umgemünzt. Das darf man noch. Das war meine glorreiche Idee. Und es gibt auch noch die homöopathisierten Thymuspräparate. Und es gibt auch noch ein paar in der Apotheke zu kaufen zum Schlucken, auch in Kapseln. Aber die haben alle eine medizinische Zulassung, sprich eine Arzneimittelzulassung. Das sind apothekenpflichtig. Da kommt man nicht ran. Die anderen waren eine Eigenherstellung. Auf jeden Fall, man hat uns das weggenommen nach Professor Niehans. Da gibt es etliche Studien. Ich halte ja für die Firma Witt Organ, die ja auch diese homöopathisierten Thymuspräparate herstellen, schon seit 15 Jahren Vorträge. Also ich kenne mich damit aus. Ich weiß, wie es läuft. Ich kenne die Studien, alles. Das funktioniert. Aber dann frage ich mich, warum uns das wegnehmen. Dann müsste man theoretisch ja auch, weil die Aussage war, ja gut, es kommt ja vom Tier, ein Thymuspräparat. Theoretisch uns auch verbieten, Fleisch zu essen. Ganz einfach. So, dann geht's weiter. Dann haben wir noch weitere Stufen, zum Beispiel Homöopathie haben. Wir haben die Homöopathie, die wird ja häufig schlecht gemacht und ich weiß nicht warum, das verstehe ich nicht. Es gibt sehr viele homöopathische Ärzte und in Indien zum Beispiel, das wissen die meisten nicht, da gibt es auch eine homöopathische Universität in Kalkutta, wo man studieren und da laufen die Ärzte, jedenfalls häufig noch, mit ihrer homöopathischen Apotheke durchs Krankenhaus, die Krankenhausärzte, und geben ihren Patienten Homöopathie. Undenkbar hierzulande, undenkbar. Also es ist so, dass die Homöopathie die meisten Ärzte auch gar nicht verstehen. Ich habe lange gebraucht, bis ich sie verstanden habe. Ich habe Jahre gebraucht, bis ich sie verstanden habe. Und ich habe weitere viele Jahre gebraucht, bis ich sie richtig anwenden konnte. Weil das ist eine Erfahrungsmedizin, die muss man lernen. Homöopathie ist deutlich schwieriger als jetzt die Schulmedizin, ist meine Meinung.
Und es ist ja eine Informationsmedizin. Es ist ja eine Information, die ich in den Körper gebe, um etwas wieder in die Ordnung zu bringen. Genau. Ich glaube auch, das wird die Zukunft sein.
Das wird die Zukunft sein, die Informationsmedizin. Und da gibt es auch ganz viele Facetten. Habe ich ja gerade schon erwähnt. Es gibt auch die Organtherapie homöopathisiert. Die anthroposophische Medizin macht es. Die machen übrigens auch mit Organtherapie. Zum Beispiel Vala, darf ich ja nennen, kann man in der Apotheke kaufen, haben ganz viel Organtherapie auch mit drin. aber homöopathisiert eben. Ne? Und die haben, das ist ja alles, sind ja alles Arzneimittel, die zugelassen sind. Aber diese Firmen, die haben es heute sehr schwer, wenn es überhaupt noch schaffen, ein neues Arzneimittel nochmal zuzulassen. Das wird, da werden den Steine im Weg gelegt ohne Ende. Ich kenne ja die Leute. Ja, ich treffe die ja oft auf irgendwelchen Kongressen. Also es ist ganz, ganz schlimm, was derzeit passiert. Und das haben sie ja vor 2 Wochen auch die Homöopathie wenigstens mal haben sie abgestimmt. Ja, die wird es nicht mehr bezahlt von den privaten Kassen. Die Gebührenordnung für Ärzte hat es also keine Homöopathie mehr integriert. Das ist schon mal ein erster ganz, ganz, ganz negativer Schritt gegen die Homöopathie. Und wir sind gespannt, wie es da weitergeht. Und ich bin mir auch mit vielen homöopathischen Ärzten im Kontakt, die mir da Sachen erzählen, die mir nicht gefallen. Die sich da auch drum kümmern und die möchten ja, dass die Homöopathie weiterlebt. Ja, das ist einfach eine Erscheinung in dieser Zeit. Das wird sich auch wieder ändern. Ja klar, das wird sich wieder ändern. Aber wer weiß, ob wir da noch leben, ob wir das noch mitkriegen. Das ist ja ein Prozess, ja.
Genau, und es wird die Zukunft sein. Deswegen, glaube ich, ist es so wichtig, dass die Menschen, auch wenn sie es selber zahlen, ich meine, unsere Gesundheit ist die wertvollste Aktie, die wir haben. Und eine bessere Aktie, die gibt es einfach nicht auf der Welt. Und dieses Bewusstsein, hey, dann zahle ich es eben selber, aber es nährt mich und es bringt mich wieder in eine heilende Verfassung.
Gut, ich meine, mit der Homöopathie und ähnlichen Geschichten, es gibt auch Bachblüten, es gibt die Gemotherapie, ist eine Gnostenheilkunde, die hat Hildegard von Bingen schon gemacht. Es gibt die ganze Pflanzenheilkunde. Es geht alles in dieselbe Richtung. Auch in den Pflanzen ist eine Information drin. Aber auch diese Informationsmedizin ist ein extrem wichtiges Problem. Jetzt haben wir hier mehrere Probleme. Ein Problem ist, die Leute kommen aus ihrer Regulation raus, die regulieren nicht mehr richtig. Wir können, die Heilung braucht eine Eigenregulation, sie ist Selbstheilungskraft in unserem Körper. Und wenn die flöten geht, wenn die kaputt geht, wenn die nicht mehr funktioniert, dann haben wir Schwierigkeiten, dann funktioniert auch keine Homöopathie mehr. Jetzt ist es so, dass ich natürlich viele Patienten sehe, die nehmen 5 oder 10 oder 15 verschiedene Medikamente ein. Da brauche ich mit der Homöopathie zum Beispiel gar nicht erst anfangen, weil jedes Medikament, was die einnehmen, wenn es 10 verschiedene sind, die blockiert irgendwas. Blockiert irgendwas. Also wir können das auch in den schönen Büchern nachlesen. Sowas darf ich hier ins Bild zeigen. Auf YouTube habe ich mich informiert, von Uwe Gröber, Arzneimittel und Mikronährstoffe. Dickes, fettes Buch. Sollte jeder Arzt innen auswendig kennen. Aber weiß keiner, weil hier geht es ja auch um die Mikronährstoffe, aber um die Wirkungsweise von den Medikamenten. Und diese Medikamente, viele, die haben so starke Nebenwirkungen, ist auch okay, wenn man die gibt, aber sie haben trotzdem, muss man die Nebenwirkungen beachten. Das sind Mikronährstoffräuber, da schreibt er drüber. Was macht das Medikament im Körper selbst, im Metabolismus, im Stoffwechsel? Und dann ist es so, wie gesagt, und er erklärt auch, wie die Medikamente wirken. Und wenn die irgendetwas blockieren, haben wir eine Blockade. Da haben wir eine Regulationsblockade im Körper. Setzen wir uns selbst durch die Einnahme dieser Medikamente. Wir behandeln also das Symptom, den Bluthochdruck zum Beispiel, der geht dann runter, weil bestimmte Enzyme blockiert werden oder Rezeptoren. Und wenn wir die wieder weglassen, dann flammt es wieder auf. Wie wenn ein Gartenschlauch, der läuft und den klemmen wir ab, den Schlauch selber, dann kommt nichts mehr raus, aber der Hahn ist noch offen. Und dann lassen wir wieder los, also abklemmen, wir das Medikament nehmen, lassen wir wieder los, läuft es wieder. Also die Krankheit ist ja doch nicht geheilt. Die kommt sogar noch verstärkt dann, wenn wir das Medikament wieder weglassen würden. Also man kann die Medikamente geben, das ist völlig in Ordnung. Ich habe da nichts, ich verschreibe auch oft Blutdrucksenker. Aber ich sage, wir tun gleichzeitig die Ursachen behandeln und dann können wir irgendwann die Blutdrucksenker eventuell wieder absetzen oder immer mit dem Facharzt zusammen mache ich das, mit dem Kardiologen oder Internisten dann. Und es funktioniert. Und die andere Seite ist die echte Heilung. Warum ist der hohe Blutdruck denn überhaupt da? Das ist nämlich nicht normal. Das hat seine Gründe. Und wenn die Leute aus ihrer Regulation kommen durch Medikamenteneinnahme, aber auch durch ESMOG, 5G, also als das 5G überall angeschalten wurde, so während der Corona-Zeit jetzt, habe ich es so beobachtet, haut es die Leute alle um. Die kommen aus ihrer Regulation raus. Und wenn die nicht mehr da ist, dann müssen wir versuchen, in der Regulationsmedizin die anzuregen. Einer der ältesten deutschen Ärzteverbände heißt, also der Name ist, Ärzteverband für Erfahrungsheilkunde und Regulationsmedizin.
Sollte man sich fragen, warum?
Ja, das ist das sind über 100 oder 120 Jahre alt. Damals haben die das noch gewusst. Und jetzt ist das Problem, dass wir auch, da haben wir Toxine im Körper. Also Medikamente sind auch toxisch, also Drugs. Ne? In den USA oder im englischsprachigen Raum heißen Medikamente Drugs, also Drogen. Mhm. Also die ganzen Drogen, die hier auf Rezept verschrieben werden. Wie gesagt, manchmal zu Recht, manchmal fragwürdig. Hemmen dann die Elektrosmog hemmt, was auch giftig ist, sind Toxine, Umwelttoxine, die hemmen ganz gewaltig. Mir hat mal ein ganz toller Biochemiker gesagt, ein reiner Biochemiker, hat wissenschaftlich gearbeitet. Die Homöopathie ist super, war vor 15 Jahren. Aber wenn die Zellen und das Gewebe mit Schwermetallen belastet ist, dann macht es so eine Blockade, dass sie nicht mehr wirken kann. Wir müssen also erst die Patienten entgiften, wir müssen sie wieder aufbauen, dann kann auch die Homöopathie wirken. Aber den Elektrosmog, da müssen wir es auch irgendwie da schützen. Also es ist alles nicht so einfach und es sind ja Dinge, die können wir gar nicht mehr zurücknehmen. Und wenn dann die Leute noch ganz stolz in ihren teuren Elektroautos daherfahren, die hört man dann gar nicht mehr, wenn sie von hinten kommen, ist ja super. Aber die haben eine Strahlung, diese Elektroautos. Mir wird es da schlecht. Ich bin auch schon in Elektroautos mitgefahren. Nach einer halben Stunde ist mir übel und ich habe leichte Kopfschmerzen. Die haben eine sehr hohe Strahlung. Das wissen die meisten Leute gar nicht. Also das ist so komplex geworden, in was für einer Welt wir leben. Das ist nicht mehr schön.
Jutta Suffner. Gesundheitsimpulse für ein starkes Immunsystem.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Blue Antox, dem Besten aus der wilden Blaubeere für Ihr Wohlbefinden.
In meinem Buch Gesund sterben, das ist möglich, beschreibe ich, wie Sie chronisch gesund werden und bleiben. Sie erfahren, warum es wichtig ist, auf Ihr Seepferdchen zu achten und was tanzende Kühe mit Ihrer Gesundheit zu tun haben. Außerdem klären wir die Frage, warum es manchmal besser wäre, eine Maus zu sein. Das macht Sie neugierig? Dann freuen Sie sich auf ein tiefgehendes Buch mit wertvollen Tipps, um Ihren Weg in ein neues, chronisch gesundes Leben zu starten.
Das Buch Gesund sterben, das ist möglich von Jutta Suffner. Jetzt überall im Buchhandel.